ARD.
Wir haben in Fühlst du schon über Kummer, über Angst, über Wut, über Euphorie gesprochen, aber ein Gefühl, was glaube ich schon sehr wichtig ist, haben wir noch nicht besprochen und ich habe mal in meinen Spotify-Playlists ein bisschen nachgeschaut und dir dieses Musikstück mitgebracht. Und hier ist es passiert.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Was meine ich?
Gänsehaut. Es ist tatsächlich so, man kriegt Gänsehaut. Keine Ahnung warum.
Ja, genau. Also hier, das ist so ein Moment, wo ich so ein paar Sekunden Gänsehaut bekomme bei All Jay und dem Song Taro.
Okay, würdest du sagen, deine Gänsehaut ist jetzt schon weg oder ist sie noch da?
Ich würde sagen, jetzt ist sie wieder weg.
Okay, dann würde ich dir sagen, das ist noch lang nicht das, was geht. Also so halbe Minute Gänsehaut, ja, klingt viel, aber mein Gott, es geht ganz anders.
Also die längste Gänsehaut, die ich gemessen habe, waren an die 5 Minuten durchgehend. Das sind dann wirklich sehr, sehr heftige Reaktionen, die der Körper hier uns zeigt.
Tja, und es gibt tatsächlich Menschen, die diese Reaktionen messen. Das heißt, es gibt Menschen, die anderen Menschen Kameras an den Arm schnallen mit so einem Gummiband. Die Kamera misst dann die Länge und die Stärke der Gänsehaut. Und der Mensch, den ich getroffen habe, heißt Eugen Wassiliewicki. Der arbeitet am Institut für empirische Ästhetik des Max-Planck-Institutes in Frankfurt am Main.
Und natürlich sind wir als Gehirnforscher daran interessiert, wie kann es sein, dass eine so primitive Reaktion wie die Gänsehaut, die aus sehr, sehr alten, archaischen Strukturen im Gehirn kommt, getriggert wird durch etwas so Modernes wie die Künste. Die Künste haben sich auf der evolutionären Uhr, in den letzten Bruchteilen der letzten Sekunde entwickelt.
Also 5 Minuten Gänsehaut, geht das wirklich? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Finde ich auch ein bisschen ein ekliges Gefühl dann irgendwann, oder?
Also ich habe ihn gefragt, ob das gesundheitsgefährdend sein kann, wenn man 5 Minuten Gänsehaut hat. Er hat mir versichert, ja, Blutdruck steigt, aber er hat noch nie von jemandem gehört, der irgendwie daran länger erkrankt wäre oder was Schlimmeres passiert wäre.
Puh, krass, okay. Aber wir sind uns einig, Gänsehaut ist an sich auf jeden Fall ein spannendes Gefühl. Gänsehaut heißt übrigens wissenschaftlich Piloerektion. Weiß jetzt nicht, ob das so ein sexy Begriff ist, aber...
Jetzt nicht direkt, nein. Vielen Dank.
Auf jeden Fall ist Eugen Wassiliewicki Gänsehautforscher und ihr habt es jetzt mitbekommen, es geht um Gänsehaut.
Fühlst du's? Was Musik mit uns macht.
Und da haben wir uns natürlich gedacht, wenn es um Gänsehaut geht, bringen wir Musik mit, die Gänsehaut erzeugt, das gerade ein Klassiker der Gänsehauterzeugung, das Blumenduett aus der Oper Lakmé. Klappt, oder?
Klappt auf jeden Fall. Mal kurz zu den Fakten. Wir sind Jörg Längersdorf und Lena Hofbauer. Wir sind Musikredakteure bei SWR Kultur und bringen in unserem Podcast Fühlst du's, was Musik mit uns macht, verschiedene Emotionen mit und heute irgendwie alle Emotionen zusammen.
Ja, tatsächlich, denn... Vor Wut können sich die Haare aufstellen, im Nacken zum Beispiel, das ist so eine Art Gänsehaut. Natürlich, wenn man Schockmomente hat, die haben wir auch schon im Podcast besprochen, stellen sich Haare auf, auch Gänsehaut. Bei Liebeskummer hatte ich noch nie Gänsehaut, aber bei schönem Liebeskummer vielleicht schon. Und deswegen könnte man sagen, die Gänsehaut, das ist eigentlich die Krönung der Emotion.
Jetzt ist die Frage, bei Musik kriegt man Gänsehaut, kann man das irgendwie vorab sich überlegen, also Musik so komponieren, dass man Gänsehaut bekommt? Das habe ich mich gefragt und habe Johannes Schöllhorn eingeladen ins Gespräch. Er ist Kompositionsprofessor in Freiburg und mich hat seine erste Reaktion ehrlich gesagt ein bisschen verwundert.
Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass man Gänsehaut auf eine wirklich gute Weise komponieren kann. Das geht nicht. Illuminate the night, the way your spirit illuminates my soul.
Das ist es nämlich. Es klappt. Selbst wenn man es vielleicht nicht beabsichtigt hat. Bei mir klappt es immer. Barbara Streisand singt Jentl. Du kannst jetzt sagen, oh Jörg, ey, du stehst auf so schnulzige Musik. Aber es ist halt bei mir nun mal so. So ist das.
Ja, aber das fand ich jetzt schon auch berührend.
Siehste.
Gänsehaut ist ja eigentlich auch so ein unberechenbares Phänomen. Geschieht in den unsinnigsten Situationen. Jetzt nochmal, um auf Johannes Schöhorn einzugehen, gibt es denn musikalische Parameter, die da eigentlich immer funktionieren, die immer eine Gänsehaut erzeugen können? Also ich hatte dann als erstes an so ein Sinfoniefinale gedacht, wo irgendwie dynamisch dann viel passiert, eine große Tutti-Stelle ist oder vielleicht auch Tonartwechsel, also Modulation. Das habe ich ihn einfach mal gefragt, ob es das gibt.
Musik ist ja nicht etwas, was einfach Natur ist, sondern es ist etwas Geschaffenes von Menschen für Menschen. Und das hat ganz, ganz viel mit Erziehung zu tun. Es hat mit unserer Kindheit extrem viel zu tun. Ich bin 80 Jahre alt und ich höre das Kinderlied, das man mir vorgesungen wurde, wieder. Dann kann es Gänsehaut erzeugen. Das hat aber jetzt nicht unbedingt musikalische Gründe, sondern es hat eher so Gründe in meiner privaten Biografie oder dass ich das Lied in einem bestimmten Kontext gehört habe.
Simone und Little Girl Blue, das hat so Weihnachtsvibes irgendwie bei mir ausgelöst. Also Stille Nacht ist ja auch immer so ein Gänsehautgarant bei mir. Das hier auch.
Ja, es ist jetzt auch kein Zufall. Also da wird tatsächlich ein englisches Weihnachtslied am Anfang zitiert. Good King Wenceslas im Klavier, das ist diese Melodie. Aber wo wir schon bei Weihnachten sind, du würdest also sagen, Weihnachten löst bei dir Gänsehaut aus?
Ja, und wir haben es ja gerade auch von Johannes Schöllhorn gehört, es hat viel mit Kindheitserinnerungen auch zu tun. Also man verbindet das ja auch immer mit was Schönem, Geschenke auspacken und so weiter.
Ich habe auf jeden Fall so ein Kindheitsstück, Hänsel und Gretel, ist bei mir Gänsehautgarant.
Okay, also Hänsel und Gretel rein von der Geschichte, kriege ich da eher so ein bisschen Angst.
Okay, also erstens kann man natürlich auch von Angst Gänsehaut kriegen, aber bei mir ist eigentlich so, ich sitze dann in der Oper und ich sitze jedes Jahr in Hänsel und Gretel. Kurz vor Weihnachten gehe ich da immer rein und dann fangen die Hörner so an und die spielen sowas ganz Schönes, das ist so Feld, Wald und Wiese, Hörner halt. Und dann atmen sich die Streicher da so rein und das ist einfach ein unglaublicher Moment. Ich meine, das ist doch echt so, du sitzt in dieser dunklen Oper und die Gänsehaut kommt in dem Moment, wo die Streicher da reinkommen und du hast das Gefühl, das Licht hat sich geändert, aber da ist ja gar nichts mit Licht.
Und das ist das Schöne, glaube ich, an Gänsehaut, man geht verloren, also man geht mit und dann plötzlich bin ich da irgendwo und ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Und das finde ich ist ein toller Gänsehautmoment.
Ah, das ist schön. Gänsehaut verführt. Das ist
ja klar, muss ja. Es ist Verführung.
Ja.
Also es ist ja Überwältigung. Das ist, muss stärker sein, als ich bin. Das ist ja übrigens bei der Kälte auch so. Die ist halt kalt. Dann macht's Peng. Und dann ist die Gänsehaut da. Und die Verführung ist ganz, ganz wichtig.
Man kann sich der Gänsehaut verschließen, indem man es nicht nah an sich herankommen lässt. Bis zu einem gewissen Grad geht das ganz gut. Und es gibt auch, wenn man es sehr, sehr möchte, dann funktioniert es auch nicht. Dann ist zu viel Druck da. Dann können wir uns nicht gehen lassen in der Erfahrung. Dann funktioniert das auch nicht.
Und das ist das Spannende bei unseren beiden Experten. Sie sind sich uneinig, aber doch irgendwann einig. Hier sind sie sich eher uneinig. Also Johannes Schöllhorn sagt, man geht in der Gänsehaut total verloren. Das ist eine Verführung. Und Eugen Wasilewitzki sagt, man kann sich aber auch verschließen. Bei persönlichen Gänsehautmomenten finde ich das jetzt schwierig. Aber deswegen bringen wir ja hier bei Fühlst du's verschiedene Musik mit, um die verschiedenen Facetten der Gänsehaut auch zu zeigen. Persönliche Stücke. Und jetzt, Jörg, brauchen wir musikalische Beweise.
Naja, wenn man genau hingehört hat, hat Eugen Wasilewitzki ja auch gesagt, das geht bis zu einem gewissen Moment, dass man sich verschließen kann. Und das hat für mich so ein bisschen bedeutet, es gibt auch diesen Moment, wo man das nicht mehr kann. Und ich denke mal, beim nächsten Stück, das habe ich ja mitgebracht, das ist der erste Satz, Prokofjew, zweites Klavierkonzert, Yuja Wang spielt Klavier. Die trümmert so richtig auf das Klavier ein, die macht das fast kaputt. Und dann irgendwann wird es immer wilder, immer lauter, eigentlich wird es völlig irrsinnig. Und dann kommen da die Bläser rein und das ist wirklich so ein Moment, wo du denkst, du guckst ins Weltall und da geht so ein riesiges schwarzes Loch auf. Also echt die Hölle. Und ich behaupte mal, das ist der Moment, wo man sich vielleicht nicht mehr verschließen kann. Und?
Ich habe am Anfang gedacht, ich bekomme keine Gänsehaut, weil ich ja nicht so ein Klavierfex bin. Also es hat mich jetzt schon beeindruckt, was sie natürlich geleistet hat, aber war jetzt nicht so der Gänsehautmoment für mich. Aber dann, als die Tutti-Stelle kam.
Das ist krass, ja, oder?
Dann auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir auch mal die Gänsehaut einfach definieren, oder?
Naja, also Eugen Wasilewitzki vom Institut für empirische Ästhetik hat mir gesagt, das ist eigentlich so ein evolutionäres Überbleibsel und wahrscheinlich sind schon Dinosaurier mit hochgestellten Nadelkrägen rumgelaufen. Das heißt, die hatten schon Gänsehaut. Und dann gibt es natürlich Katzen, Hunde, die können auch alle Gänsehaut kriegen. Auch Federn können sich aufstellen. Das heißt, die Gänsehaut, die gab es immer und zwar schon lange, bevor es Menschen gab, die darüber reden konnten. Allerdings ist die Gänsehaut natürlich evolutionär, vor allen Dingen so eine Art Kältereflex. Das heißt, die Haare stellen sich auf, um auf Kälte zu reagieren, um dich davor zu schützen.
Also eine physikalische Reaktion und jetzt keine emotionale, wie ich das bei der Musik erwarte.
Trotzdem gibt es aber natürlich diese emotionale Gänsehaut und darüber hast du ja dann auch mit Johannes Schöllhorn gesprochen. Der ist Komponist.
Die physische Gänsehaut ist ja eigentlich eine Schutzfunktion, deswegen reagiert ja auf Negatives. Aber ich finde in der emotionalen, also die emotionale Gänsehaut ist für uns ja eigentlich ein positives Gefühl. Ja.
Wobei ich glaube, dass positive und negative Gefühle nicht so unterschiedlich sind, wie wir denken. Deswegen klappt es ja auch im Horrorfilm. Das ist ja nicht immer lustig. Aber das zieht uns mit. Ich glaube, die Verführung ist das Moment. Es ist nicht, ob das positiv oder negativ ist. Also wir haben ja auch eine Dark Side und die kann auch angesprochen werden durch so etwas. Werde deine volle Größe. Trau dich deine ganze Kraft. Die Idee von Gut und Böse
hat uns genau hierher gebracht. Da ist der Schauder schon da, weil heiß, kalt mit Worten und Granaten. Man hat diese starken Stellen und dann diese plötzliche Stille, das haut doch voll rein.
Boah, ich dachte gerade, ist das krass, als der Gut und Böse flüstert. Und das sind jetzt diese Gegensätze, aber wir haben ja eigentlich schon drüber geredet, Gänsehaut ist was total Schönes, aber das gerade, ganz ehrlich, selbst wenn die Stille kommt, das ist nicht schön. Also wir müssen erstmal festhalten, schön reicht nicht.
Das Interessante bei der Gänsehaut ist ja, es muss immer irgendeine negative Emotion mit im Spiel sein. Irgendetwas Schweres, irgendeine Gravität, irgendein Ernst, irgendetwas, was nicht angenehm ist. Sonst kann die Gänsehaut nicht kommen. Und diese negativen Emotionen, ich versuche sie eigentlich zu vermeiden im Alltag, aber im ästhetischen Kontext suche ich sie auf und sie geben mir gerade diese sehr kraftvollen Gipfelmomente, diese Erfahrungen, die ich machen kann. Aber es sind die negativen Emotionen, das ist wichtig mir zu betonen, die wir eigentlich versuchen zu vermeiden, aber in den Künsten können wir nicht darauf verzichten.
Also gibt es nie die schöne Gänsehaut, sondern sie ist immer mit irgendwas leicht Unangenehmem verbunden. Hast du denn ein Stück noch mit, das diesen Gegensatz zeigt?
Naja, ich finde zum Beispiel bei Mahlers 9. Symphonie im letzten Satz ist es so, du sitzt da im Konzertsaal, es ist schon unglaublich laut, es kommen wahnsinnig viele Stimmen zusammen und irgendwann türmt sich alles so auf und du erwartest so einen totalen Höhepunkt. Also du erwartest eigentlich so einen Triumphmoment und es kann auch nichts anderes kommen als ein Triumphmoment und dann an der lautesten Stelle, da bricht das plötzlich zusammen und du stellst fest, okay, das ist überhaupt kein Triumph. Das ist der totale Trümmerhaufen, der da passiert. Und dann bleiben diese Streicher und da ist irgendwie nichts mehr da, nur noch dieser Schmerz.
Ist jetzt auch überraschend für mich, weil der 4. Satz hier ein Adagio ist, also eigentlich ein langsamer Satz und da passiert hier so viel und dieser Moment wird dafür eingesetzt, um Gänsehaut zu erzeugen. Also finde ich, hat auf jeden Fall gut funktioniert bei Mahler.
Und du meinst, so ein langsamer Satz ganz am Schluss, das ist ja auch schon was Besonderes, weil normalerweise würde man ja genau so einen Triumphmarsch erwarten oder so. Oder
genau.
So ein Rondo am Ende, wo immer so fröhlich was wiederkommt.
Jetzt reden wir ja schon über musikalische Parameter und Eugen Wasilewitzki hat ja sogar eine Zutatenliste mitgebracht.
Die Liste umfasst Folgendes: unvorbereitete Harmonien, enharmonische Verwechslungen, Verzögerung oder Beschleunigung.
Okay, und die Liste geht jetzt noch lange weiter. Spätestens bei enharmonische Verwechslung seid ihr vermutlich ausgestiegen. Also musikwissenschaftlich bedeutet das, dass ein Akkord, eine Harmonie plötzlich so umgedeutet wird, dass sie in eine andere Richtung weist, als man eigentlich erwarten würde. Das heißt, es ist eigentlich so, als würde ein Verkehrsschild einfach in eine andere Richtung gestellt, aber es ist immer noch dasselbe Verkehrsschild. Deswegen Verwechslung.
Ja, und hier ist wieder der Gegensatz, der kommt ins Spiel.
Und eigentlich hast du genau damit den Komponisten Johannes Schöllhorn konfrontiert. Der hat ja eben noch gesagt, kann man nicht planen.
Ich finde auf jeden Fall jetzt spannend, dass Sie so sagen, dass man eigentlich Gänsehaut gar nicht komponieren kann. Das ist echt total lustig, weil wenn man dann diese ganzen Studien liest und so, dann kommt wirklich immer der Refrain oder bestimmte Akkorde, Balladen sind auch immer so ein Punkt. Also es gibt so Einordnungen, die dann immer wieder auftauchen. Also die wohl so ein bisschen so ein Garant dafür sind, dass es öfter passieren kann, aber da einfach noch viel, viel mehr dahinter steckt.
Natürlich kann man das einsetzen, klar. Aber das ist nicht, um jetzt die Gänsehaut zu erzeugen, sondern weil das Stück das will oder braucht. Ich kenne ja solche Studien auch. Das sind alles sehr gute und wichtige Sachen. Es ist nur so, jede Studie ist so, die hat ihr Ergebnis, die hat aber auch ihren Fokus. Ich kann zum Beispiel die ganzen Sachen mit Ballade oder Refrain und so weiter, das kann ich jemand, der Shakuhachi spielt in Japan, nicht erzählen. Das gibt's da einfach nicht. Jetzt haben die aber auch Gänsehautmomente. Ja, wo kommen die denn her? Und so anders gestrickt sind die Japaner ja auch nicht. Wir haben bestimmte Muster, wie wir erzogen sind oder wie wir gelernt haben zu hören. Und aufgrund dieser Muster funktionieren halt bestimmte Dinge besser oder schlechter.
Also neue deutsche Härte und Rap-Musik und Hip-Hop.
Ach, weiß ich nicht, irgendwelche Love-Songs oder ja, Deutsch-Pop, ja.
Ganz unterschiedlicher Art. Also meistens überkommt es dann unerwartet, oft bei Filmmusik dann oder tatsächlich bei Disney-Klassikern.
Ihr merkt schon, Lena und ich sind auf die Straße gegangen. Wir haben einfach Leute gefragt, was bei denen Gänsehaut auslöst. Die haben uns ganz viel erzählt und dann natürlich auch ganz viele Stücke genannt oder Genres. Aber man muss natürlich immer bedenken, wenn man ein Stück nennt, dann meint man noch nicht den Moment. Denn in dem Stück gibt es ja eigentlich immer diesen Moment, der passieren muss, wo die Gänsehaut dann plötzlich kommt.
Und man muss natürlich noch bedenken, das hat Johannes Schöllhorn gerade noch erklärt, es kommt ja auch auf die Kultur an, in der du lebst und in der du die Musik erlebst. Das bedeutet, in dem japanischen Stück wird es ja ganz anders wahrgenommen und du hast andere Gänsehautmomente. Wir haben ja auch mal so ein bisschen gefachsimpelt, bevor wir den Podcast aufgenommen haben. Und da ist der Celine Dion-Moment bei uns gefallen, vielleicht so ein westliches Phänomen. Oder auch der Whitney Houston-Stadion-Moment, was nämlich besser jetzt zum nächsten Stück passt. Und da hört man, was es vielleicht sein könnte.
Und das ist so krass. Celine Dion macht das dauernd. Whitney Houston, diese riesen Diven, die hatten das einfach drauf, einfach den Song einen Ton höher zu machen. Der macht nichts anderes, als plötzlich einen Ton höher zu sein.
Genau. Und das funktioniert eigentlich immer.
Was für eine Unverschämtheit. Wie einfach kann man sich eigentlich machen? Aber wenn es wirklich so einfach ist, dann müsste es doch eigentlich möglich sein, zum Beispiel eine künstliche Intelligenz zu bitten, Musik zu komponieren oder zumindest diesen Moment zu erzeugen, wo man dann eine Gänsehaut kriegt. Geht ja gerade um Gänsehaut. Und genau das habe ich bei Udio mal gemacht. Das ist eine künstliche Intelligenz, die Musik erzeugen kann. Und du kannst Udio zum Beispiel ein Bild beschreiben und Udio denkt sich dann aus, okay, ich mache jetzt mal Country-Klänge zum Beispiel zu diesem Bild. Ich habe Udio jetzt ein Bild beschrieben, von dem ich dachte, das ist so ein bisschen gegensätzlich. Also da ist eine junge Frau, und die trifft nach Jahren der Abwesenheit wieder ihre geliebte Mutter. Und die Mutter ist aber plötzlich nicht mehr jung und schön, sondern uralt. Und da habe ich gesagt, mach dazu mal Musik.
She stands at my doorway so fair and weak. Years have changed us both so much to speak.
Ja, wunderschön.
Gänsehaut pur, was?
Gänsehaut pur.
Siehst du?
Nicht so richtig, muss ich ehrlich sagen.
Gut, war ja jetzt auch künstliche Intelligenz. Also man würde sagen, künstliche Intelligenz, die kann ja auch gar nicht diese magischen Momente erzeugen, wo man dann Gänsehaut kriegt. Wir wollen ja Gänsehaut. Und eigentlich hat Johannes Schöllhorn, der Komponist, dir auch genau das erzählt.
Ich hatte dann mal was gelesen, das war tatsächlich schon vor 10 Jahren, dass eine Software entwickelt wurde, die so komponieren soll, dass Gänsehautmomente entstehen. Fand ich irgendwie ganz spannend.
Tut sie's?
Ja, das frage ich mich halt, weil ich denke mir immer so, KI, der fehlt doch genau dieses Fünkchen, diese Emotionalität, dieses Subjektive. Und wenn sie jetzt auch erklären, dass eigentlich jeder ja subjektiv erstmal komponiert und deswegen berührt es auch andere. Das kann doch eigentlich nicht funktionieren.
Also ich glaube, es kann zumindest noch nicht funktionieren. Also wenn die KI mal so super intelligent und vor allem, wenn sie auch so gefühlvoll ist wie Menschen, dann kann sie das gerne machen. Aber noch ist es noch nicht so weit. Also KI ist ja ein hübsches Wort. Wir arbeiten seit ewigen Zeiten mit KI. Die tut ja im Prinzip im Moment nur, was man ihr sagt. KI hilft unglaublich beim Komponieren. Das wissen wir alle schon, natürlich. Aber sie ist im Moment ist sie noch so ein Objekt, mit dem man zusammenarbeitet. Aber sie ist nicht ein Objekt, das komponiert, würde ich nicht sagen.
Und trotzdem habe ich gedacht, es gibt ja diese Parameterliste. Wir machen es nochmal mit künstlicher Intelligenz. Also noch ein Prompt für Udio. Diesmal habe ich gesagt, wir gehen von der Musik aus. Wir brauchen einen Dur-Akkord, also was Schönes, das macht so heimelig. Und dann brauchen wir diesen irritierenden Moment des Gegensatzes. Da kommt jetzt gleich so eine Mollfärbung rein, so eine Art Oboe. Und jetzt gucken wir mal, ob das bei dir Gänsehaut erzeugt, Lena. Künstliche Intelligenz macht bei Lena Gänsehaut.
Ja, so. Schauen wir mal. Ich habe ja schon damit gerechnet, dass es bei mir wahrscheinlich funktioniert. Hat ja bei All J und Taro auch funktioniert. Aha. Also wenn es einen Wechsel von Dur zu Moll oder andersrum gibt, dann das ist so ein Magic Moment bei mir.
Okay, das heißt, bei dir hat es gerade funktioniert?
Ja, also ich würde sagen, nicht wahnsinnig stark, aber hat schon funktioniert.
Ja, okay. Also es gibt ja auch verschiedene Stärkegrade von Gänsehaut. Ich hatte jetzt gerade nicht 5 Minuten Gänsehaut, sondern sagen wir mal, ja, so eine halbe Sekunde. Hm. Aber dass das tatsächlich sogar mit künstlicher Intelligenz passiert, wenn man so einfach gestrickt ist wie wir beide, Lena, das liegt auch daran, dass unser Gehirn einfach funktioniert wie so eine künstliche Intelligenz. Das hat Eugen Wasilewitski mir nämlich erklärt.
Es geht darum, dass etwas Unerwartetes passiert. Etwas, worauf mein Gehirn sich nicht vorbereitet hat, was es nicht richtig vorhersagt. Unser Gehirn ist dabei, die ganze Zeit Vorhersagen über die Welt zu treffen. Die ganze Zeit, während ich jetzt spreche, während diese Worte aus meinem Mund kommen, sagt ihr Gehirn und das aller Zuhörer das nächste Wort voraus. Was ist am allerwahrscheinlichsten, dass als nächstes kommen wird?
Klingt eigentlich ein bisschen so, als würde unser Gehirn funktionieren wie ChatGPT.
Ich wollte genau das sagen. ChatGPT basiert genau darauf. Es funktioniert da über die wahrscheinlichsten nächsten Okkurrenzen, wie man sagen würde. Und wenn dann etwas kommt, was das Gehirn falsch vorhergesagt hat, dann entsteht ein Vorhersagefehler. Und Vorhersagefehler gehen immer einher mit einer potenziellen Gefahr. Das Gehirn mag das nicht.
Ich finde das ja jetzt fast ein bisschen beleidigend, dass du unser Gehirn mit ChatGPT oder irgendwelchen künstlichen Intelligenzen vergleichst.
Naja, weil wir andauernd Gänsehaut kriegen hier in dem Podcast.
Ja, aber also ich dachte, das Gehirn kann mehr.
Ja, aber es scheint so zu sein, selbst wenn du ein Stück 1000-mal gehört hast, also selbst wenn du genau weißt, gleich kommt der Moment, dann produziert dein Gehirn immer noch denselben Vorhersagefehler. Das heißt, das Gehirn rechnet wie so eine künstliche Intelligenz trotzdem damit, dass es so weitergeht, wie es eigentlich normal weitergehen müsste.
Also unangenehme Reize funktionieren, auch wenn ich sie eigentlich kenne, weil sie funktionieren dann einfach, weil sich das Gehirn immer auf den nächsten Step dann einstellt.
Genau, und das ist genau wie bei ChatGPT, das trifft einfach auch nur Voraussagen, was ist am wahrscheinlichsten, was als nächstes passiert. Und deswegen funktioniert das jetzt auch bei dem nächsten Stück. Das hast du nämlich garantiert 400 Mal in deinem Leben gehört. Das ist ein langsamer Konzertsatz aus einem Mozart-Klavierkonzert und das Klavier beginnt so ganz einsam und da ist man schon so ein bisschen traurig. Aber dann kommt der Vorhersagefehler, man denkt, das würde jetzt irgendwie so weitergehen und dann kommen die Streicher und das Gehirn macht immer dasselbe, Gänsehaut.
Thank you. glaube, einfach mit einem tiefgründigen Text, der vielleicht einfach auf die Situation ganz gut gepasst hat, in der man sich im Leben befindet.
Bei mir war das, glaube ich, ein selbstgeschriebenes Klavierstück. Ja.
Wir waren auf dem Weihnachtskonzert von A Cappella Band. Und da, die machen das ganz klasse.
Johann Sebastian Bach zum Beispiel von Air. Kriegt man Gänsehaut.
Also ich kann verstehen, dass man bei R. von Bach Gänsehaut bekommt, aber wir haben hier noch was anderes mit.
Genau, das ist der Beginn der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Da können sich, glaube ich, auch unglaublich viele Klassikfans drauf einigen, dass man da irgendwie Gänsehaut kriegt. Und ich verstehe das auch, denn da sind diese Streicher, und da sind wir wieder bei unserem Gehirn, die Streicher machen eigentlich etwas wie um sich selbst kreisen. Und das geht fast unendlich weiter. Dazu kommen so Bläserfarben. Und irgendwie wird man auf was vorbereitet, aber man weiß gar nicht auf was. Und dann irgendwann kommt dieser Chor rein.
Und dieses Thema haben wir eigentlich noch gar nicht so direkt behandelt, dass der Text zur Musik ja noch eine Stütze ist, um die Gänsehaut noch zu verstärken.
Genau, denn der Chor, der singt ja gleich nicht irgendwas, sondern der Chor singt, kommt ihr Töchter, helft mir klagen. Und jetzt kann es natürlich sein, dass man das Stück hört und Gänsehaut kriegt. Wie war es bei dir gerade?
Ja, ich bekomme Gänsehaut. Ich verstehe das auch total, dass die Chorszene so groß und aktiv ist, weil im Chor zu singen macht, glaube ich, Spaß und erzeugt einfach schon eine Gänsehaut.
Genau, also das ist einmal dieses gemeinsame Singen. Da denken viele Menschen schon, oh, das ist das Schönste, was es gibt. Aber dann gibt es natürlich auch noch den Text, kommt ihr Töchter, helft mir klagen. Aber es kann natürlich sein, dass man den Text überhaupt nicht versteht. Dennoch glaube ich, dass in dem Fall der Text noch eine zusätzliche Ebene hinzufügt. Denn das Christentum basiert eigentlich darauf, mit Gegensätzen zu arbeiten. Also du hast diesen Erlöser, der eigentlich die Welt retten soll, und dann wird er einfach gefoltert. Und dann stirbt er einen absolut grauenhaften Tod an einem Folterinstrument. Und trotzdem triumphiert er. Und eigentlich ist schon in der Geschichte, wie glaube ich auch in allen anderen Weltreligionen, in diesem Gegensatz zwischen Triumph und totaler Niederlage und dass das eine in das andere verwandelt wird, das Erfolgsrezept angelegt.
Also im Sinne der Gänsehaut absolut. Also das Narrativ eignet sich ja wie fast kein anderes. Wir haben diese Einzelperson, die gegen eine Übermacht antritt, von ihr umgebracht wird, aber trotzdem aufersteht. Also wenn ich das alleine ausspreche, bekomme ich jetzt gerade eine Gänsehaut. Ja, das ist dieses klassische Siegesszenario, was wir in sehr, sehr vielen narrativen Künsten haben, wie zum Beispiel in Sportfilmen, ist auch immer das Gleiche. Ein Team, was niemals gewinnen kann, auf das man niemals setzen sollte, und trotzdem schafft es das.
Ja, dieser Siegesmoment ist auf jeden Fall ein Gänsehautmoment. Ich habe dazu noch einen Musiktipp, der passt, würde ich sagen, aber eigentlich auch den Gegensatz wieder zeigt. Hier geht es nämlich nicht um den Triumph, sondern um die Niederlage. Es ist die Arie Glitter and Be Gay.
Okay, und schon habe ich Gänsehaut. In dem Moment, also das hat jetzt 5 Sekunden gedauert, aber mir war es halt auch der Text, die singt Glitter and Be Gay. Das heißt, sie muss fröhlich sein, aber du hörst ja, die ist überhaupt nicht fröhlich, da bricht das Herz gerade. Mhm. Das ist dieser Gegensatz.
Das funktioniert hier sehr gut. Ich muss ja sagen, klar, der Text ist wichtig, aber bei mir ist tatsächlich die Musik immer wichtiger, um eine Gänsehaut bei mir zu erzeugen.
Dennoch könnte ich mir vorstellen, je mehr du weißt über das, was in so einem Text passiert, wenn jetzt zum Beispiel so ein Lied auf Französisch ist oder so, und wenn du das verstehst, dann wird es halt einfach auch noch mal stärker.
Ja, definitiv. Und du und dein Experte, ihr habt ja auch über dieses Thema gesprochen.
Das wäre ja dann eigentlich auf der einen Seite auch ein flammendes Plädoyer, sich mit den Hintergründen von Kunst zu beschäftigen. Denn um Kunst überhaupt zu verstehen, selbst um sie einfach nur zu genießen und Gänsehaut dazu bekommen, das vielleicht auch manchmal natürlich ein seltsames Gefühl ist und eine komische Dissonanz auslässt, selbst dazu braucht man wahrscheinlich jede Menge Bildung, oder? Das würde am Ende bedeuten, je mehr Bildung, desto mehr Gänsehaut.
Ja, die Kunst bildet uns ja auch. Die Kunst ermöglicht es uns ja, in einem sicheren Rahmen, wo ich weiß, dass mir eigentlich nichts passieren kann, letzte Fragen zu stellen und mir zu beantworten. Und diese letzten Fragen sind in der Regel auch negativ konnotiert. Das sind alles Dinge, die uns eigentlich Angst machen. Der Tod, Krankheit, Verlust. Aber im künstlichen Rahmen können wir uns damit beschäftigen und können Antworten finden für uns und trotzdem nicht der Gefahr laufen, dem tatsächlich in dem Moment ausgesetzt zu sein.
Also es gibt überhaupt kein Nix gegen einen einfachen Popsong zu sagen, überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Gefühle sind genauso tief oder intensiv, sondern sie sind manchmal ein bisschen anders als bei, was weiß ich, wenn ich eine Bachfuge höre oder sonst was. Aber da gibt es überhaupt kein Argument dagegen.
Wir haben jetzt noch gehört, das ist auch noch ein Punkt dazu, wir brauchen die Kunst, die uns bildet. Denn wenn wir noch mehr über das Stück wissen, können wir auch eine größere Gänsehaut vielleicht erfahren. Aber auf der anderen Seite sagt Johannes Schöllhorn hier ja auch nochmal, Gänsehaut kann eigentlich überall kommen, in jeglichen Musikgenres, je nachdem, was wir damit verbinden oder was es bei uns auslöst. Also zum Beispiel auch dieser Whitney Houston-Moment.
Also wichtig scheint auf jeden Fall zu sein, Gänsehaut entsteht nicht einfach nur, wenn irgendwas schön ist, sondern das Schöne muss auf etwas Schweres treffen. Das Gravitätische muss irgendwie auf was Leichtes treffen oder auch umgekehrt. Also das heißt, wir brauchen diese Gegensätze von Emotionen und nur dann kann eben Gänsehaut entstehen. Und vielleicht ist es deswegen auch so, es gibt Instrumente, bei denen würde man es nicht vermuten, aber die klingen so wie die menschliche Stimme. Und deswegen sind die geeigneter, Gänsehaut auszulösen. Und ich habe dann mal Eugen Wassiliewicki vom Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt gefragt, was ist das beste Instrument, um Gänsehaut auszulösen? Ich habe natürlich gehofft, er würde Geige sagen.
Also wenn man mit einem einzelnen Instrumenten arbeiten müsste, um eine Gänsehaut auszulösen, dann ist das mächtigste das Cello, weil es der menschlichen Stimme einfach am nächsten kommt.
Ach, wie schön. Kann ich natürlich total nachvollziehen als Cellistin. Und es ist das beste Instrument der Welt?
Nee, Geige ist das beste Instrument.
Okay, diese Diskussion fangen wir jetzt nicht an. Aber ja, wenn du mir so einen O-Ton jetzt lieferst, müsste ich ja eigentlich mit Elgar Cello-Konzert kommen, weil das löst bei mir auch immer Gänsehaut aus, wenn das Thema kommt.
Aber also wenn ich einmal Cello erwartet hätte, dann jetzt.
Ja, es tut mir leid, tatsächlich dieses Mal erfülle ich das nicht, das Klischee. Ich habe dir mal was anderes noch mitgebracht. Also wenn ich ein Blasinstrument gelernt hätte, wäre es das Horn. Weil es hat so einen weichen Klang, da kriege ich eigentlich ständig Gänsehaut.
Tiefe Lage, weicher Klang. Horn klingt ein bisschen wie Cello. Es wundert mich jetzt nicht, dass du damit hier den Peak Gänsehaut erreichst.
Das ist aus Mendelssohns Sommernachtstraum, das Nocturno, wo das Horn einfach eine der schönsten Solostellen hat. Ist mein Stück für das Ende unserer Folge.
Gänsehaut pur hieß es heute. Und damit ist Fühlst du es für heute auch schon wieder zu Ende gegangen. Wir, das sind Lena Hofbauer.
Und Jörg Lengersdorf.
Aber einen darf ich noch, oder? Zum Abschied.
Okay, von mir aus.
Ach komm, aber sollen wir schon mal Tschüss sagen?
Wir sagen Tschüss und viel Spaß mit dem letzten Song.
Billie Eilish. Und da gibt es diesen Panning-Effekt. Der Kanal wechselt immer von links nach rechts, wenn ihr das auf einer Stereoanlage hört. Und diese unglaublich verführerische Stimme, man kann die lokal nicht einordnen, man weiß nicht, woher die kommt. Und das heißt, man bringt diesen Moment der Verführung, des Fallenlassens zusammen mit irgendwas, was aus wechselnden Richtungen auf einen zukommt. Und das funktioniert unglaublich gut im Sinne der Gänsehaut. Gegensatz pur, sag ich jetzt mal. I had a dream. I got everything I wanted. Wenn ihr noch mehr über euer Gehirn erfahren wollt und warum das manchmal Sachen macht, mit denen man vorher nicht gerechnet hat, dann gibt's noch einen weiteren Podcast. Der ist von Bayern 2 Radio Wissen und von SWR Kultur Wissen. Der heißt Wie wir ticken und ist ein Psychologie-Podcast.
Und der Podcast erklärt, wie sich Intelligenz fördern lässt oder wie wir Wut als produktive Kraft nutzen können und wann es in Ordnung sein kann, mit seinen Eltern zu brechen.
Über ganz viel davon haben wir schon geredet und ja, ich glaube, meine Intelligenz soll ich einfach immer fördern. Ist eine gute Idee, oder?
Genau, und den Podcast hört ihr jeden Mittwoch exklusiv in der ARD Audiothek und den Link findet ihr in den Shownotes.
Das war Fühlst du's?
Was Musik mit uns macht. Und wenn die Folge auch was mit dir gemacht hat, dann klick gerne auf Abonnieren und empfehle uns weiter. Wir sind zuerst mit allen Folgen in der ARD Audiothek und dann überall, wo es Podcasts gibt.